Frieden finden. Wir leben ja in einer Zeit, in der, was habe ich jetzt gelesen, wo jemand geschrieben hat auf Facebook, es ist eigentlich kaum noch möglich, eine sachliche Auseinandersetzung zu führen. Es gibt immer nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch, und jeder beschimpft aufs Übelste die, die anders denken. Kennt ihr das? Gibt es bei uns natürlich nicht, grundsätzlich, ja, also im christlichen Umfeld, ja, also der Papst ist der Antichrist und die Reformierten gehören auf den Scheiterhaufen und ja, selbst Calvin hat noch einen Lutheraner verbrennen lassen. Aber ansonsten gibt es das bei uns natürlich nicht. Die Scheiterhaufen sehen heute auch ein bisschen anders aus. Die werden nicht mehr so mit richtigem Feuer beheizt, aber so mit verbalen, mit Worten können wir immer noch ganz schön zündeln, oder? Wie kann man eigentlich ganz persönlich Frieden finden? Das ist mir an diesem Text so ein bisschen ja dann durch den Kopf gegangen. Und auch wenn der eine oder andere den vielleicht sogar auswendig kann, möchte ich es trotzdem nochmal lesen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ein Freund hat mal erzählt, der war mit dem Wohnmobil in Skandinavien unterwegs und irgendwie hat es ihn erwischt, er ist von der Straße abgekommen und ist mit seinem Wohnmobil die Böschung runtergekullert. Er ist natürlich alles durcheinander geflogen, er war auch verletzt, aber so in seiner Verletzung zieht er dann so eine Karte mit Bibelversen, die waren natürlich auch durch den ganzen Wagen geflogen, und er zieht eine raus, die war in Joghurt gefallen, er wischt die ab. Und dann guckt er, was draufsteht, und dann steht da, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Er hat nur gedacht, Frechheit. Also man hat ihn gefunden, er ist ins Krankenhaus gekommen und hatte dann natürlich einige Zeit zum Nachdenken. Und ja, ich denke, jeder von uns kennt Lebenssituationen. Wenn uns da jemand eine Karte mit dem Vers geschenkt hätte, dann hätten wir freundlich eine Briefbombe zurückgeschickt. Oder es gibt Situationen, also da kann man bestimmte Bibelworte zumindest unkommentiert einfach so nicht ertragen. Oder? Also ich kenne das. Und ich weiß also, ein Kollege, als ich ganz am Anfang war, der war genauso jung, wir waren also beide Berufsanfänger, und der hat dann in einem Trauerfall, als eine Frau ihren Sohn verloren hat, ich weiß nicht mehr welchen Psalm, aber irgendein Psalmwort der Frau eben mitgebracht. Und die hat ihn also nur rund gemacht und hat auch in der ganzen Gemeinde rum erzählt, wie unmöglich dieser Mensch doch ist. Und er sagt, ich wollte doch nur trösten, aber irgendwie hat er scheinbar einen Nerv getroffen. Es ist nicht immer einfach. Dann habe ich mich erinnert, oder jetzt habe ich mich dann erinnert, ob ich das, mir das damals auch eingefallen ist. Während der Ausbildung hatte ein Freund ein Schild in seinem Zimmer hängen. Es ist nicht immer richtig, Richtiges zu sagen. Es ist nicht immer richtig, Richtiges zu sagen. Ja, es gibt Momente, wo die Wahrheit zumindest sehr gut verpackt sein sollte, wenn man nicht vielleicht erstmal einfach den Mund halten sollte. Und trotzdem, ich habe ja vorhin im Zeugnis gesagt, dieser Text war für mich gestern genau richtig. Also nicht der falsche oder der richtige Vers am falschen Ort oder der falsche Vers im richtigen Ort oder wie auch immer, sondern er war genau richtig. Und ich glaube, ich habe eine Teilantwort ja hier schon hingeschrieben. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Die Frage ist ja immer, worauf konzentriere ich mich jetzt in diesem Moment? Was prägt eigentlich in diesem Moment mein Leben? Und ich glaube, es ist eine wirklich ganz, ganz wertvolle Sache, wenn ich in einer schwierigen Situation zu Jesus kommen kann. Und dann darf ich auch, das kommt ja auch gleich noch, dann darf ich flehen, dann darf ich emotional werden, dann darf ich lachen und weinen und auch meinen Zorn rauslassen, meinen Frust rauslassen, meinen Ärger rauslassen. Lest mal die Psalmen. Ein Kollege hat mal in einer Bibelstunde so einen Klagepsalm gelesen und dann hat er in die Runde gefragt, darf man eigentlich so mit Gott reden? Und er sagt, dann hat eine liebe ältere Schwester aus tiefstem Herzen gesagt, nein. Komisch, steht aber so in der Bibel. In dem Herrn bleiben heißt ja nicht, meine kompletten Gefühle verleugnen, sondern in dem Herrn bleiben heißt, mit dem, was mich gerade umtreibt, zu Jesus zu kommen. Mit der ganzen Palette an Gefühlen, an Erfahrungen, an Erlebnissen und mit ihm darüber zu reden. Das heißt für mich in dem Herrn bleiben. Natürlich kann man dann in die Bibel reingucken und kann fragen, was steht denn da zu dem Thema? Finde ich da was? Oder ja, ich habe jetzt einfach Predigt vorbereitet und habe auf einmal gemerkt, das ist ja genau die Antwort auf das, was mich gerade umtreibt. Und das ist es eigentlich. Dieses in dem Herrn macht genau den Unterschied. Stünde hier nur, freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Würde ich sagen, höchst problematisch. Das ist doch positives Denken, das ist doch Esoterik oder sonst irgendwas. Das hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Und dazu würde ich sogar stehen. Das Entscheidende sind diese drei Worte in dem Herrn. Denn in Jesus kann ich etwas leben, kann etwas in mein Leben reinkommen, was eine Veränderung bringt. Und dann ist dieses, ich würde auch dieses freut euch nochmal unterscheiden von seid lustig oder seid spaßig oder irgendwas. Sondern das ist etwas, was einfach dahinter steht. Und das werde ich nicht immer so oberflächlich gleich obendrauf fühlen, sondern manchmal ist das ein Kampf. Und manchmal muss ich diesen Kampf aufnehmen und wirklich diese Verbindung zu Jesus suchen. Und dann kommt dieser Vers 5, das ist so ein witziger Vers dazwischen. Mal ganz ehrlich, ich habe schon unendlich viele Predigten gehört, in denen der übergangen wird. Und wahrscheinlich die eine oder andere auch schon selber gehalten. Der ist da so dazwischen geklemmt. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Was ist damit gemeint? Sind wir denn wirklich immer gut? Eure Güte, oder eine ältere Luther-Übersetzung hat auch eure Gutmütigkeit, glaube ich, gehabt. Eure Güte lasst kund sein, eure Lindigkeit. Genau, das war die alte Luther-Übersetzung. Das hier ist ja Luther, also 2017, die neueste. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen, war die alte Übersetzung. Eure Güte, euer Gutsein. Sind wir denn wirklich immer so gut? Und ich glaube, das ist genau dasselbe in dem Herrn. Ja? Denn wann werde ich pampig? Gegenüber meiner Frau oder vielleicht auch gegenüber jemandem von euch, wenn ihr mich auf den falschen Fuß erwischen solltet. Wann passiert das? Das passiert doch meistens, wenn ich mit mir nicht im Reinen bin. Denn wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich auch nett und freundlich zu allen anderen sein. Und wie komme ich dahin, dass ich mit mir im Reinen bin? Ja, also da haben wir jetzt wieder in einem Programm, wenn wir jetzt so ein Schaubild oder so oder auch ein Computerprogramm, dann würde jetzt der Befehl kommen, geh zum Anfang. Ja, dieses im Herrn zu bleiben und darum zu ringen, dass ich diese Verbindung zu Jesus leben kann, dass ich die halten kann. Wenn ich die nämlich habe und wenn ich aus dieser Kraft lebe und aus dieser Verbindung lebe, dann ergibt sich das, dass ich plötzlich auch wieder mit mir selber ins Reine komme und dann auch mit anderen liebevoll umgehen kann, ihnen die Güte zeigen. Und deswegen passt auch das, der Herr ist nahe hier rein. Ja, ich habe das immer gedacht, das ist irgendwie so wie ein Fremdkörper in diesem ganzen Text. Macht ja nochmal ein ganz anderes theologisches Feld auf. Allein über das der Herr ist nahe, könnte man predigen. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, die Wiederkunft Jesu steht unmittelbar bevor? So habe ich es anfangs immer gehört, als ich diesen Text so gelesen habe. Aber ich glaube, da ist was ganz anderes mit gemeint. Gott Jesus ist uns nahe. Er ist jetzt hier, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt also, wir sind, glaube ich, ein bisschen mehr als zwei oder drei. Das könnte man natürlich überlegen, heißt das, wenn nur zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen? Helga schüttelt den Kopf. Nein, natürlich nicht. Ja, er ist jetzt hier. Er ist mitten dabei, wenn wir jetzt hier zusammen sind. Und das darf unseren Umgang miteinander prägen. Ja, also ich habe das mal gemacht. Ich glaube, die Anregung hatte ich irgendwo gelesen und habe mir ganz bewusst vorgestellt, beim Autofahren auf dem Beifahrersitz sitzt jetzt Jesus. Das stimmt ja nicht ganz. Der ist mir noch viel näher als ein Beifahrer. Aber davon mal abgesehen. Ich habe mir das bewusst vorgestellt. Plötzlich habe ich Radio ausgemacht. Ich höre meistens nur Radio, entweder auf langen Fahrten mit Mitfahrer, auf kurzen Strecken mache ich es eher aus, weil dann will ich mich mit meinem Beifahrer unterhalten. Erst wenn die einschlafen, mache ich Radio wieder an. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst gemacht habe, dass Jesus ja da ist, habe ich erstmal, also nicht, dass Radio hören schlecht wäre, aber mir geht es darum, ich habe plötzlich mein Verhalten verändert. Plötzlich war mir wichtiger, mich mit meinem Beifahrer zu unterhalten, als Radio zu hören in diesem Moment. Und wenn wir uns bewusst machen, ja, er ist doch da, Jesus ist hier. Und wenn wir uns gleich noch miteinander unterhalten, dann ist er genauso dabei. Der geht ja nicht, wenn wir hier den Schlusssegen sprechen. Ja, also es gibt so einen Satz, mit dem haben sie mich immer geärgert, zu Hause in meiner Heimatgemeinde, wenn wir Gemeindefeste hatten. Dann war ja erst dieser gottesdienstliche Teil und dann gab es Kaffee und Kuchen. So, und dann wurde, also mit Regelmäßigkeit, das war also eine feststehende Redewendung. So, jetzt sind wir mit dem geistlichen Teil am Ende. Ja, und was kommt jetzt, der Ungeistliche? Ja, also Jesus ist doch da, egal ob wir Geburtstag feiern, ob wir grillen, ob wir jetzt hier Gottesdienst feiern, Jesus ist da, der Herr ist nah. Und das kann und sollte unser Verhalten prägen. Ja, also wenn dein Beispiel von vorhin, so ein freundlicher Fulderer, das war übrigens normale Fulderer Umgangssprache, ihr seid wahrscheinlich nur an einen eingeborenen Fulderer geraten, die sind so, also wir haben da auch 9,5 Jahre gelebt. Und wenn der dann plötzlich, und wenn ich in dem Moment weiß, der Herr ist nahe, dann kann ich das sogar aussagen und dich segnet Jesus auch. Ob ich es immer aussprechen sollte, ist eine andere Frage. Vielleicht sollte ich es nur denken, sonst fühlt er sich noch mehr provoziert. Aber es ist was völlig anderes, wenn ich das in dem Moment im Herzen und vor Augen habe, Jesus ist dabei, als wenn ich ja mal wieder aus meinem eigenen Naturell in dem Moment reagiere, dann bin ich entweder eingeschüchtert oder ich schieße mit gleicher Flamme oder Waffe zurück oder ja, wie auch immer. Aber wenn ich das weiß, wenn ich darin lebe, der Herr ist nah, Jesus ist dabei, dann kann ich in dem Moment anders reagieren. Ich bin immer gestolpert über diese Verse, die in der Bibel ganz verteilt im Neuen Testament, nicht nur ein oder zweimal, wen der Geist Gottes leitet, ich sage jetzt mal so in der Zusammenfassung, der sündigt nicht. Ja, also wer den Sohn hat, der sündigt nicht, Johannes oder wen der Geist Gottes leitet. Und dann habe ich immer mein eigenes Leben angeguckt, dann fehlt mir irgendwie, habe ich noch keinen Heiligen Geist oder bin ich nicht, weil ich merke, ich mache Mist. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist keine Zustandsbeschreibung, keine Grundsatzbeschreibung. Also wer einmal Jesus hat, der macht dann keine Fehler mehr, sondern wenn ich in diesem Augenblick mir bewusst bin, dass Jesus in mir lebt und wenn ich ihm Raum gebe, werde ich definitiv anders reagieren, als wenn mir das nicht bewusst ist und ich aus meinem alten Adam heraus reagiere oder aus meinem alten Karl Hermann heraus. Das ist einfach ein Unterschied. Und der ist erkennbar, der ist sichtbar, der ist spürbar. Meine Frau hat mal gesagt, ich merke, wenn du aus dem Büro rauskommst, und du hast stille Zeit gemacht. Du reagierst mit den Kindern zum Beispiel anders. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Jesus ist doch da. Der geht doch mit. Leb doch aus diesem Wissen raus. Und dann ändert sich nämlich auch was. Dann muss ich nicht mehr den Appell loslassen, Du musst jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das war so ein Spruch von meinem Vater. Reiß dich doch mal zusammen. Hand aufs Herz. Wie weit kommt ihr, was Heiligung angeht, was Handeln nach dem Willen Gottes angeht, mit reiß dich mal zusammen? Ich komme damit nicht sehr weit. Im Gegenteil. Ja, also wenn ich mich zusammenreise, dann bin ich noch, ja, dann bin ich noch verkrampft und dann bin ich noch, und dann soll ich liebevoll, gewinnend reagieren? Geht gar nicht. Also bei mir nicht. Vielleicht seid ihr da etwas fitter auf dem Gebiet. Bei mir geht das nicht. Und dann kommt der Vers 6. Erstmal ja auch wieder so eine Provokation. Die Anleitung habe ich das genannt. Sorgt euch um nichts. Macht euch keine Sorgen über Corona. Macht euch keine Sorgen um euren Arbeitsplatz. Macht euch keine Sorgen. Ja, also ich kenne das ja, ja. Also Bewerbungen schreiben, dann Ablehnungen kriegen. Habe ich die 2 Jahre, bevor ich hierher gekommen bin, ja auch einige geschrieben und gekriegt. Und dann macht ihr keine Sorgen. Geht einem doch genauso, geht einem das Messer in der Tasche auf, wenn man so einen Spruch reingedrückt kriegt in so einer Situation. Oder geht es euch da besser? Und jetzt schreibt der Paulus das hier so einfach. Sorgt euch um nichts. Aber dann kommt auch ein ganz wichtiges Wort, nämlich das hier, sondern. Es gibt eine Alternative. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Ich habe den Satz hier ein bisschen umgebaut. Ich habe ihn ja vorhin im Original gelesen, kann ich am Schluss auch nochmal machen. Aber jetzt für das Durchgehen habe ich ihn ein bisschen umgebaut. In allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Meine Mutter hat mal erzählt, dass sie für irgendwas gebetet hat. Und dann hat eine Bekannte aus dem Frauenkreis gesagt, also um sowas kannst du doch nicht beten, du kannst doch nicht mit solchen Kleinigkeiten zu Gott kommen. Wo steht das bitte? Wo steht, dass es Themen gibt, mit denen ich nicht zu Gott kommen kann? Im Gegenteil, hier steht in allen Dingen. Und erstmal, was kleine und was große Probleme sind, das ist doch ganz persönlich. Es gibt Dinge, die sind für mich ein Riesenthema und für euch vielleicht lächerlich und umgekehrt. Ja, ich saß mal in einem Hauskreis und da war so ein Typ, also der kam auch zum Hauskreis, sonst wie Edelschnieke angezogen und gestylt und was weiß ich. Und ich habe von irgendwas erzählt, was mir gerade Probleme macht und dann saß der da im Sessel, also die Probleme möchte ich mal haben. Mich jetzt fast vom Sofa gehauen, weil ich ja wirklich gerade was sehr Persönliches erzählt hatte, was mir gerade Not macht. Und dann kommt so ein Spruch. Und dann habe ich überlegt, der Kerl hat recht. Weil die Probleme, die ich da gerade habe, wird der nie kriegen. Der hat einen ganz anderen Lebensstil, aber dafür wird er Probleme kriegen, die ich nie kriege. Ja, also wir sind unterschiedlich. Und dann zu sagen, über das kannst du mit Gott reden, über das aber nicht, ist lächerlich. Entschuldigung. Sag ich einfach mal so. Hier steht, in allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund. Ich darf mit Gott über alles reden. Egal, ob ich mich schäme, egal, ob ich Angst habe, egal, ob mir die Dinge zu klein sind. Und wenn ich Angst habe, dass Gott nicht so antwortet, wie ich mir das wünsche, dann kann ich darüber mit ihm reden. Kenne ich. Fängt an, also das Früheste, was mir einfällt, war so als Jugendlicher, habe ich dann gebetet, Herr, du darfst mich hinschicken, wohin du willst. Und im Hinterkopf hatte ich aber bitte nicht in ein islamisches Land. Und dann habe ich mich lange geschämt, weil dieser Reflex immer kam. Und irgendwann habe ich gesagt, ja Herr, davor habe ich Angst. Wenn du also doch genau das mit mir vorhaben solltest, dann musst du mich da noch besser vorbereiten, weil das ist was, wo ich klemme, wo ich blockiere. Ja, aber wir dürfen mit Gott über alles reden, sogar über unsere Zweifel und über unsere Ängste. In allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund werden. In Gebet. Ja, also ich darf es Gott sagen. Herr, lehre uns beten, da gibt Jesus seinen Jüngern das Vaterunser. Und ich denke, das kann man doppelt sehen. Man kann es wirklich so als Gebet sprechen, wie wir es ja kennen, auswendig. Man kann es auch als Anleitung nutzen. Fang an mit Lobpreis. Fang an, Gottes Autorität anzuerkennen. dann bitte um Vergebung, bring deine Nöte vor ihn. Bitte ihn, dass er dich versorgt in den grundsätzlichen Dingen und hör mit Anbetung im Grunde wieder auf. Ja, also man kann das einfach so als Leitfaden, wie kann man Gebete aufbauen. Aber grundsätzlich ist erstmal allein die Anrede, Vater, unser im Himmel, ich darf zu meinem Papa. Ja, oder wie Paulus schreibt, also wir dürfen Abba, lieber Vater, sprechen. Also lieber Vater ist ja nicht die Übersetzung von Abba. Abba ist eigentlich Papa. Das ist diese Verniedlichungsform. Av ist der Vater und zwei Bet hintereinander ist dann nicht mehr V, sondern eben B, Abba, lieber Vater. Ist wie Papa. Und so darf ich mit Gott reden. Einfach meine Dinge bringen. Ich darf ihm erzählen, was mich gerade beschäftigt. So wie wir, wenn Familie gut läuft, am Küchentisch sitzen und jeder erzählt, was er gerade erlebt hat. So kann ich Gott erzählen, kann mit ihm reden und kann auch Zeiten der Stille haben, wo ich höre. Wer sagt denn, dass ich im Gebet ununterbrochen, ohne Punkt und Komma reden muss? Also wenn ich das mit meiner Frau mache, dann kriege ich irgendwann eine Quittung. Ja, wenn ich da ohne Punkt und Komma rede, sondern irgendwann muss ich auch mal zuhören. Ich meine, in den meisten Beziehungen gibt es einen, der mehr redet und einen, der weniger redet. In den meisten Beziehungen sind es die Frauen, die mehr und die Männer, die weniger reden. Bei uns, oh Wunder, ist es andersrum. Habt ihr bestimmt noch nie mitgekriegt, aber ich meine nicht, dass meine Frau nicht auch reden kann, aber so, ich glaube, wenn man bei uns Wörter zählen würde, dann hätte ich wahrscheinlich doch den höheren Anteil. Ist egal, wie dir der Schnabel gewachsen ist, über alles mit Gott reden im Gebet und im Flehen. Was ist der Unterschied? Im Flehen ist einfach viel, viel emotionaler. Ja, also jetzt sind wir ja auch unterschiedlich. Also ich bin erst in den letzten Jahren dabei zu lernen, erstens, ich habe Gefühle, zweitens, ich kann sie auch zeigen. Ich war also eher so einer Geburtstagsfeier, ich kriege ein ganz, ganz tolles Geschenk. Innerlich bin ich am Hüpfen und am Tanzen und äußerlich, ja, schön, danke. Und jetzt grinse ich ja noch, das mache ich ja unter Umständen in dem Moment noch nicht mal. Und die Leute, freust du dich denn überhaupt nicht? Doch, doch. Kennt ihr solche Typen, außer mir noch andere? Ja, die gibt es einfach. Und flehen, und dasselbe ist natürlich auch mit unangenehmen Gefühlen, mit Angst, mit Trauer. Ich hätte ohne weiteres die Trauerfeiern meiner Eltern machen können, weil ich Gefühle in dem Moment gar nicht zeigen kann. Also ich würde da nicht in Tränen ausbrechen und nicht mehr reden können und was einem anderen Typen passieren könnte, wo man sagt, lass das lieber, denn das geht nachher schief, du stehst da und kriegst kein Wort mehr raus, das würde mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Aber das ist keine Stärke, sondern das ist eigentlich eine Schwäche. In einer bestimmten Situation kann es auch eine Stärke sein, ist klar. Ja, also mein Vater hat das erlebt, wenn Kollegen mit Herzinfarkt zusammengebrochen sind, dann hat er einfach eiskalt reagiert, zusammengeklappt ist er nachher, als die Verantwortung weg war. Vor allem fragt der Arzt, Herr Schmeck, wollen Sie sich jetzt daneben legen? Da war er kalkweiß geworden, saß im Flur. Aber solange die Situation war, hat er funktioniert. Ja, das ist die Stärke dieser Eigenart. Also ich habe sie geerbt. Mein Vater war genauso drauf. Aber flehen heißt, ich kann im Gebet alle Gefühle rauslassen. Interessant ist, ich mache das dann oft. Das sind die Momente, wo ich auf Knie gehe. Ich gehöre nicht zu den Betern, die grundsätzlich auf Knien beten. Ist gar keine Wertung, kann man machen. Aber ich gehöre momentan jedenfalls nicht dazu. Aber wenn ich merke, es wird absolut emotional, das ist bei mir der Moment, wo ich auf die Knie gehe. Und flehen heißt, ich darf alle meine Gefühle in das Gebet reinlegen. Und ich darf jammern, ich darf jauchzen, ich darf einfach zeigen, wie es mir geht vor Gott. Und mit Danksagung. Sorgt euch im Nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund werden, in Gebet und Flehen und mit Danksagung. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und nochmal, wir sind ja ausgegangen von, Wir sind ausgegangen von freut euch in dem Herrn alle Wege. Und jetzt sind wir bei dieser Anleitung, sorgt euch um nichts. Und dann kommt eine ganz, ganz starke Zusage. Dann kommt nämlich das eigentliche Ziel. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und dann je nach Ausgabe noch unserem Herrn. Fehlt aber auch in der neuesten Ausgabe. Friede, im Alten Testament ja Shalom, im Hebräischen, das ist etwas viel Umfassenderes als gerade mal keinen Krieg. Ja, Friede, dieser Friede Gottes, dieser Shalom, dieser Friede ist etwas, was, ja, also jetzt mal ganz nüchtern wieder gesagt, Friede mit Gott, Friede mit mir selber und Friede mit den anderen. Ja, das kann man jetzt noch schön als Dreieck, dann sieht das so richtig schön. Aber ich glaube, es hat eben auch eine emotionale Seite. Und deswegen möchte ich gar nicht nur so dieses Friede im Sinne, dieser Friede Gottes heißt etwas Vollkommenes. Wirklich, ich bin heil. Wenn dieser Friede Gottes mein Herz und meine Sinne bewahrt, dann ist das ein ganzheitliches Heilsein. Ein ganzheitliches Vollständigsein. Und das muss nicht immer mit äußerer Gesundheit einhergehen. Vor ganz vielen Jahren, muss vor der Wende gewesen sein, war nämlich eine Allianzkonferenz im Siegerland noch, in Siegen. Die waren ja dann nach der Wende ganz schnell wieder in Bad Blankenburg. Also deswegen weiß ich, dass es vorher gewesen sein muss. Und da gab es also eine ganze Konferenz, ganze Allianzkonferenz zum Thema Heil und Heilung. Und da gab es ein Seminar, Heil auch ohne Heilung? Fragezeichen. Eigentlich war die Antwort gegeben, als der Referent reinkam, der fuhr nämlich im Rollstuhl rein. Ja, und der hat das eigentlich, ich weiß nicht, ob der sich auf diesen Vers bezogen hat, aber er hat deutlich gemacht, ich kann heil sein, ich kann diesen Frieden haben, trotz äußerer Einschränkungen. Trotz Dinge, die mir nicht gefallen, die ich lieber anders hätte, über die ich auch klagen kann und darf. Aber wenn ich mit diesen Dingen, so wie wir es vorhin ja gelesen haben, zu Gott komme, wenn ich mir bewusst bin, dass Jesus in meiner Nähe ist, in meiner Umgebung ist, dann wird dieser Friede mein Leben bestimmen. Der Friede Gottes. Und der kommt, ja, also Manfred Siebald singt zwar, der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst, aber er kommt zwar, er kann in mir entstehen, aber er kommt nicht aus mir. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gott kann ihn in mein Herz legen, er kann meine Herzen und Sinne bewahren, aber ich muss ihn nicht hervorbringen. Ich kann ihn gar nicht hervorbringen, sondern ich kann nur die Nähe Jesu suchen und mit all meinen Anliegen zu ihm kommen. Ihm notfalls alles vor die Füße werfen, mit ihm ringen, mit ihm schimpfen, mit ihm, und ja, wie Hiob, ja, der nach diesem ganzen Kampf Frieden in Gott findet, und zwar bevor seine Situation auch äußerlich wieder ins Lot kommt. Der Friede Gottes kommt von ihm. Und das ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Die Vernunft, die kann auch helfen, ja, also ich bin kein Feind der Vernunft, ganz im Gegenteil, ich denke, wir sollten unseren Grips benutzen. Gott hat uns den gegeben, nicht nur zum Hut tragen, sondern um den zu benutzen, ja, den Verstand, den Kopf. Aber der hat seine Grenzen, erstmal Kapazitätsgrenzen, ja, also ich bin kein Einstein. Irgendwo hat meine Vernunft, mein Grips hat seine Grenzen, einfach von der Kapazität her. Dann kann meine Vernunft natürlich nur Fakten verarbeiten, die ich kenne. Man sagt zwar, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber was ich nicht weiß, kann ich auch mit meinem Verstand nicht verarbeiten. Ich kann nur die Fakten verarbeiten, die ich habe, die ich kenne. Das ist die zweite Begrenzung einfach. Unsere Vernunft, unser Verstand hat enge Grenzen. Und der Friede, den Gottes, der ist einfach größer als meine Begrenzungen. Der reicht einfach weiter. Und dann ist eben, Ja, in der Segensformel in der Kirche wird ja der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist keine falsche Übersetzung. Das ist grammatisch nicht eindeutig zu unterscheiden. Die Formen sehen sehr ähnlich aus. Aber ich bin trotz, also ist ja übrigens auch in den 10 Geboten. Ja, da heißt es immer, du sollst nicht. Man könnte das genauso übersetzen, du wirst nicht. Und hier ist es dasselbe. Aber ich finde, das wird hier trotzdem angemessen und wichtig. Denn wenn ich Jesus in meinem Leben Raum gebe, wenn ich das, was mir Not macht, mit ihm durchkämpfe, wenn ich in menschlichen Begegnungen ihn mit reinnehme, das waren ja die 3 Schritte, nur in einer anderen Reihenfolge. Ja, also wenn mir die Freude fehlt, Jesus mit reinnehmen. Wenn andere Leute mir auf den Keks gehen, Jesus mit reinnehmen. Und wenn ich Sorgen und Ängste habe, Jesus mit reinnehmen, alles vor ihm ausbreiten. Das waren ja die 3 Punkte, die wir bis jetzt hatten. Und wenn ich das tue, dann wird dieser Friede mein Herz und meine Sinne bewahren. Und ich habe mich auch gefragt, was heißt denn eigentlich Herzen und Sinne? Herz, das ist ja noch relativ klar. In der Bibel ist das Herz die Entscheidungszentrale. Die Gefühle sitzen in den Gedärmen. Anders als bei uns. Bei uns sitzen die ja im Herzen. In der Bibel sitzen die Gefühle in den Gedärmen. Es dreht ihm den Magen um. Nein, wie hat Luther das so schön übersetzt bei Jesus? Es erbarmte ihn. Man könnte auch übersetzen, es drehte ihm. Ja, also es ging ihm durch die Gedärme, steht da eigentlich wörtlich. Die Gefühle sitzen da. Und das Denken sitzt auch in der Bibel im Kopf. Das Herz ist der Ort, wo ich jetzt entscheide, folge ich dem oder folge ich dem oder jetzt sage ich mal, folge ich Jesus. Und dann sagt Jesus, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das steht übrigens auch schon im Alten Testament, hat Jesus zitiert. Da muss also eine Veränderung stattfinden. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, wenn ich in alle Bereiche, in meine Gefühle, in meine Begegnungen mit anderen, wenn ich überall Jesus mit reinnehme, dann wird meine Entscheidungszentrale von Frieden Gottes bewahrt. Aber auch meine Sinne, das, was ich wahrnehme, das, was mein Herz erreicht, wird verändert. Und zwar auch wieder in Christus Jesus. Frieden finden, wenn ich Frieden finden will, dann gibt es nur den einen Weg, in alle Lebenssituationen Jesus mit reinzunehmen. Und das kann eine sehr emotionale und sehr anstrengende Sache sein. Das ist nicht so, wie ich eine Münze in einen Automat werfe und unten kommt das gewünschte Ergebnis raus. Sondern das kann bedeuten, dass ich mich auf einen langen Weg mache. Und es ist ja auch so, dass Jesus ganz unterschiedlich reagiert. Manchmal reagiert er sofort. Bertha Isselmann hat es erzählt, sie hat bei den Nazis Berufsverbot gekriegt, weil sie zu viel missioniert hatte. Die Stasi hatte sie dann vorgeladen und haben gesagt, sie soll das lassen. Dann hat sie geantwortet, wieso, ich missioniere sogar sie. Sie brauchen Jesus. Oder wenn die überhaupt sie gesagt hat und nicht du. War ja dann auch schnell mal, als ich sie kennengelernt habe, hat sie ja eh jeden geduzt, aber da war sie 80. Oder über 80. Und dann hat sie Berufsverbot gekriegt. Dann ist sie nach Hause gekommen. Und dann hat sie gebetet und hat gesagt, Herr, wovon soll ich denn jetzt leben? Sie war Musiklehrerin. Wenn ich nicht mehr arbeiten darf als Lehrerin in der Schule. Und Herr, du musst mir jetzt eine Lösung zeigen und bitte schnell, denn du weißt, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und dann schlägt sie die Bibel auf und da steht, ehe sie rufen, will ich antworten. Und in dem Moment klingelt das Telefon und jemand fragt, ob sie Privatstunden gibt. Manchmal geht Gott auf sowas ein. Und wie lange hat es gedauert von der Krönung Davids, von der Salbung Davids, bis er König von Israel war? Ich kann keine Jahreszahl sagen, aber gesalbt wurde er als kleiner Junge, als sein Vater ihn als Sohn noch gar nicht ernst genommen hat. Er sollte alle seine Söhne antreten lassen, da hat er den David gar nicht mitgezählt. Und als er König über ganz Israel wurde, war er 40. Waren also ein paar Jahre dazwischen. Abraham. Als er auszieht und gesagt kriegt, ich will ein ganzes Volk aus dir machen, war er 60. Als er dann endlich den Isaak kriegt, war er 100. 40 Jahre. Wisst ihr alle, was vor 40 Jahren war? Ist ganz schön lange Zeit, wenn man sich das mal überlegt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich dranbleiben. Manchmal reagiert Gott sofort. Manchmal ist es aber auch ein langer Weg, bis wir die Antwort bekommen, bis wir gezeigt kriegen. Und sie kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Ja, ich habe für Leute gebetet, die krank waren und sie sind krank geblieben, vielleicht sogar gestorben, aber sie sind getragen und getröstet diesen Weg gegangen. Ich habe für andere Leute gebetet, da war nach kurzer Zeit waren die Beschwerden weg. Das waren jetzt keine großen Dinge, das waren eher so die kleineren. Aber trotzdem, ganz offensichtlich, ja, was mich am meisten bewegt, ist immer noch, also Eltern, die zu mir kamen, das kleine Kind hatte eine halbseitige Gesichtslähmung, wie ein Schlaganfall. Und ich habe gesagt, ja, ich bete für ihn, aber ihr geht dann bitte nachher zum Arzt. Also nicht leichtsinnig hier an der Stelle. Und später haben sie mir erzählt, eine halbe Stunde später war nichts mehr. Ja, einfach so alles wieder wie vorher. Wir wissen natürlich bis heute nicht, was es war. Weil wenn es weg ist, kann ja auch kein Arzt mehr was feststellen. Oder wir haben erlebt für eine Freundin, da haben viele Leute gebetet, wir auch, und die dann über die Monate hinweg wieder gesund geworden ist. Gott handelt ganz unterschiedlich. Und das haben wir ja auch in der Bibel. Ja? Ihr kennt ja schon meine Standardbeispiele. Jakobus wird geköpft, Petrus aus dem Gefängnis befreit, Stephanus gesteinigt und ist tot, Paulus wird gesteinigt, steht auf und predigt weiter. Wer von euch würde nach einer Steinigung sofort wieder loslegen und predigen? Ja, also die meisten stehen nach einer Steinigung gar nicht wieder auf, die sind tot. Und selbst wenn man wieder aufsteht, würde man sofort in den nächsten Ort ziehen und dasselbe tun, wofür man gerade gesteinigt worden ist? Ich weiß es nicht. Also müsste Gott schon was Besonderes an mir tun. Gott handelt nicht immer gleich, sondern das ist ein ganz großer Unterschied. Aber wir haben diese Zusage, Gott wird mit seinem Frieden in dein Leben kommen. Und dann kann das immer noch so gehen wie Psalm 22. Erst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, ja, aber den Vätern hast du ja auf die Beine geholfen und hast sie gesegnet. Ja, aber ich bin gar kein Mensch, ich bin ein Wurm. Ja, aber ich habe ja auch schon Sachen mit Gott erlebt. Ja, immer dieses Rauf und Runter. Aber das ist ja nur dem David zugegangen, wir kennen das ja nicht. Doch, ich kenne es auch. Und dem will ich gar nicht widersprechen jetzt von unserem Text aus. Ich sage nicht, dass das eine einmalige Sache ist. Wir klären das einmal und dann ist das für den Rest des Lebens geklärt. Wäre wunderschön. Hätte ich gerne. Ist aber nicht so. Sondern es ist immer wieder ein Weg. Und in dem Sinne ist diese Predigt, ist dieser Text eine Endlosschleife. Wir fangen immer wieder von vorne an. Wir müssen immer wieder da rein. Vielleicht kommen wir ein kleines Stückchen weiter, aber dann kommt auch wieder ein Punkt, wo wir wieder einen Schritt zurückgehen. Das Vollkommene wird es auch in dieser Hinsicht erst im Himmel geben. Aber es gibt diesen Weg, um immer wieder dahin zu kommen und Frieden zu bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder auf diesen Weg machen, dass wir uns immer wieder daran erinnern und dass wir uns das sagen lassen, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Lasst uns beten. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns begegnest, dass du uns das schenkst, dass wir das hinkriegen, dass wir in dir wieder Freude erleben, dass wir in dir liebevoll miteinander umgehen können, dass wir in dir Frieden finden über alle Nöten, die uns umtreiben. Du hast uns diesen Frieden versprochen und was du versprochen hast, das hältst du auch. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir uns auf den Weg machen hin zu dir und dass wir dir in diesem Frieden begegnen dürfen.